Ja, liebe Geschwister, wir sind im vierten Buch Mose und wir sind in Kapitel 14 angekommen. Die fünf Bücher Mose sind wunderbare Bücher. Es ist unglaublich, wie viel man da lernen kann und wie viel man da sehen kann, wie viel man praktische Abbilder einfach nehmen kann und ganz einfach eins zu eins in unserem Leben umsetzen. Und wir haben auch, wenn wir grob anschauen, die Erschaffung der Welt, die Menschheit, ihre Sünden, wie es hingetrieben hat, Entstehung des Volkes Israel, sie kommen nach Ägypten, alles wie Gott es schon vorausgesagt hat. In Ägypten wurden sie ja geknechtet und Gott holt sie da heraus. Wir sind ja durch das zweite Buch Mose gegangen, wie Gott sie rausholt, wie Gott alles Nötiges tut und Zeichen und Wunder bekräftigt sich einfach. Ja, und dann, bevor es weitergeht, rüstet Gott aus. Gott gibt diese Stiftshütte, Gott stellt die Priester, er teilt alles, er organisiert alles, ordnet alles so ein, so dass dieser Weg in das Land eigentlich wunderbar verläuft. Gott hat alles Nötiges dafür wirklich schon angeordnet, geschaffen, gedacht. Ja, wie auch im zweiten Brief von Petrus sagt, auch im Kapitel 1, Vers 3. Denn alles Nötiges hat Gott uns gegeben zu einem gottfürchtigen Leben. Im Grunde genommen, Christen mangeln an nichts. Wir haben alles, um ein wunderbares Leben zu führen für den Herrn. Und auch da hat Gott geschaffen. Er hat alles gemacht, alles gegeben, geordnet. Und wir sehen, dass auch da schon auf diesem Wege, auf diesem Lauf, ist doch nicht so einfach, ist doch hinkt irgendwie. Ja? Und wir kommen in Kapitel 14, das ist da, wo Gott angeordnet hat, die Kundschafter auszusenden, dass sie das Land erkunden und dann kommen, berichten. Und ich dachte mir, interessant, warum sollen sie das machen? Ja, Gott sagt, die sollen das Land auskundschaften, das ich den Israeliten zum Besitz gebe. Kapitel 13, Vers 2. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, warum sollen sie das eigentlich auskundschaften, wenn Gott sowieso zum Besitz gibt? Ist doch völlig egal, warum, als ob ich da die Wahl habe. Wenn ich das einmal gesehen habe und dann komme ich und dann sage ich, naja, irgendwie nicht so mein Ding, Gott, können wir irgendwie was anderes da? Vielleicht irgendwo da am anderen Mittelmeer oder so. Ich weiß es nicht, ne? Aber ich habe einen Gedanken, so wie ich Gott kenne, Gott spielt ziemlich mit offenen Karten mit uns. Ich sag's mal so, so ein Ausdruck, spielt. Also Gott macht natürlich keine Spielchen, bei Gott ist alles ernst. Aber er ist ziemlich offen. Er sagt so ziemlich alles voraus, was kommt. Und auch dem Volk, er hat so fast nichts enthalten. Es gibt eine Stelle in der Schrift, die sagt, was offenbar ist, ist für uns, was geschlossen ist, ist für Gott. Es gibt sehr wohl Dinge, in die wir nicht hineinblicken können und nicht alles nachvollziehen können. Aber das, was wir wissen müssen, das, was wir brauchen, Gott offenbart es uns. Und genau so schickt er die Leute dahin, damit sie sehen, was für ein Land das ist. Und genau so sehen wir, dass als sie zurückkehrten, 40 Tage lang haben sie das Land besichtigt. Ja, 40 Tage haben sie besichtigt, da angeschaut, hier angeschaut, die ganze Gegend, Früchte und sie kehrten von dort zurück, nachdem sie das Land erkundet hatten, nach 40 Tagen. Und sie gingen und kamen zu Mose und zu Aaron und zur ganzen Gemeinschaft der Israeliten in die Wüste Pharan, Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinschaft Bericht und zeigten die Früchte des Landes. Und sie erzählten ihm und sagten, wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast, ein Land, das Milch und Honig strömen lässt. Und dies ist seine Frucht. Also die Aussichten sind schon mal richtig gut. Ja? Kommst du zum Arbeitgeber, suchst eine Arbeit und Arbeitgeber fängt alles zu aufzählen. Du kriegst und Urlaubsgeld und du hast eine flexible Pausenzeiten und du kriegst Ausrüstung und Arbeitskleidung und Werkzeug. Und wenn du irgendwas noch brauchst, kriegst vom Arbeitgeber alles bekommen. Und wenn du irgendwas dir mangelt an Wissen, du bekommst einen Lehrgang, der vom Arbeitgeber bezahlt wird. Wenn du ein Auto brauchst zum Arbeit, bekommst du es hin. Alle möglichen Träume, oder? Wenn du die Arbeitsstelle brauchst im Norden, wir werden für dich eine eigene Bibliothek eröffnen. Ja, das wäre ja so traumhaft, ne? So ziemlich gut. Also egal, wo du hinspuckst, ist einfach alles super. So kommen sie mit dem Bericht. Ja, das Land ist von Milch und Honig. Ich begreife das nicht. Also Milch und Honig ist nicht das Beste von dem, was ich mag. Also ich bin kein Milchtrinker. Also ich trinke gerne Milch zum Pizza oder so, ne? Und Honig brauche ich überhaupt nicht. Und wenn ich krank bin, ja, okay, gut, ne? Irgendwann, wenn man schon Ingwer essen möchte, dann kommt man nicht ohne Honig, ne? Aber ich würde wahrscheinlich eher sagen, dass Milch, wo Schaschlik wächst und ich weiß nicht, was so Lieblingsgetränke, ja, da jetzt kann jeder sich so aussuchen, was so ihm schmeckt, würde er wahrscheinlich das, aber ja, die Bibel sagt von Milch und Honig das Fetteste, ne? Weil fehlt noch ein bisschen Fett. Ja? Wenn wir ans Opfer denken, Gott wurde sehr oft Fett geopfert, ja, das Beste. Wir wissen auch im Geschmack, wenn man kocht, man versucht sehr viel Fett in das Essen reinzubekommen, ja. Sehr viel Geschmack, Inhalte, ist alles da drin. Das Beste einfach. Crème de la Crème, würden wir heute wahrscheinlich noch sagen. Im Land ist einfach nichts auszusetzen. Und sehr interessant, dieser kurze Bericht in einem Vers, der sich in ein, zwei Verse fassen. Nee, in einem Vers tatsächlich. In einem Vers erzählen sie über das Land, Kapitel 13, Vers 27. Und dann der Vers danach, ja. Allerdings steht zumindest in meiner Übersetzung, wie beginnt bei euch das Vers? Aber, ja. Kennt ihr dieses Wort? Aber. Ich brachte schon immer wieder dieses Beispiel. Ja, das Wort kann sehr unterschiedlich mal passend sein, mal nicht passend sein. Ne? Kommt eine Frau, zieht sich an und fragt: Schatz, wie sehe ich aus? Und der Mann sagt: Ja, ist gut, Kleid ist gut, Haare sind gut, aber. Und alles, was du davor gesagt hast, ne, kannst vergessen. Weil sobald du das Wort aber gesagt hast, das war's, ne? Es gibt ein anderes Bild in der Apostelgeschichte, wir lesen, als Petrus im Gefängnis war. Aber die Gemeinde betete eifrig, ja, ein anderes Beispiel. Und hier kommen sie und erzählen, das Land ist schön, aber. Aber der Weg dahin ist überhaupt nicht leicht. Die Botschaft, die ich heute mit euch anschauen möchte, habe ich überschrieben: Unterwegs mit Jesus. Unterwegs mit Jesus. Das Beste, was uns passieren kann. Und irgendwie scheint es mir so, in unserer Situation ist irgendwie nicht anders. Wenn wir über das Land uns jetzt mal in Offenbarung nachlesen, was werden wir da alles lesen? Das, was wir ziemlich so überhaupt nicht begreifen können. Schon mal Straßen aus Gold gesehen? Ich glaube nur in einem Trickfilm Eldorado. Es gibt einen Trickfilm, der heißt Eldorado. Und da kamen zwei Jungs, die zwei kleine Diebe waren. Irgendwann kamen sie durch ein Geheimtor in ein Land, was Eldorado heißt. Der Staat komplett aus Gold. Ja, und sie bekamen da solche Augen und haben angefangen, einen Plan zu schmieden, wie sie das Gold da endlich mal rausbekommen. Genau so lesen wir in Offenbarung über dieser neue Stadt Jerusalem. Großartig. Wir haben ja damals in der Bibelstunde auch angeschaut, ja, ausführlich im Buch Offenbarung. Und wir haben uns da auch noch ein bisschen Vorstellungen gemacht, was könnte noch alles in diesem Stadt da sein, ja. Ich weiß noch, Jemand wünschte sich die Wasserhähne mit verschiedenem Eis, glaube ich. Wo man aufmacht und dann kommt verschiedene Eis raus. Ja. Der Staat war beschrieben einfach mit allen möglichen Wünschen, mal was man sich vorstellt, einfach von Schönheit, von seinem Wert, Steine, ja, Metalle, alles wertvoll. Wie ein Prediger Michael 10 sagte: Was dort ist, brauche ich dann später nicht mehr. All diese Steine und Gold brauche ich jetzt hier, wo es Wert hat. Weil später, was bringt es mir statt aus Gold? Ich kann es weder verkaufen noch profitieren, kann nur bewundern. Ja? Hier, man versucht ja zu handeln, irgendwie alles aufs Geld umzusetzen. Aber wir weichen ein bisschen ab. Ein wunderbarer Start erwartet uns, eine Zukunft mit Gott. Und das fand ich ein Gedanke sehr interessant. Jemand sagte: Wer will in Himmel? Wenn wir diesen Staat Jerusalem anschauen und das Leben dort in der Ewigkeit, wo es weder Tod noch Tränen gibt und so, einmal die Hand hoch. Wer will dahin? So, ihr seid alle ehrlich, ne? Okay. Ihr Lieben, werdet ihr dort glücklich sein? Ja. Eine Frage. Wollt ihr dort auch hin, wenn Jesus nicht da ist? Woraus besteht eigentlich unsere Freude in dieser Zukunft? Aus dem, was wir bekommen, aus all diesen wunderschönen Leben? Oder dass unser Gott da sein wird? Was ist unsere Freude? Und da habe ich mich persönlich an der Nase gepackt, dass wirklich, wenn wir über die Zukunft denken, wenn ich über die Zukunft gedacht habe, das war wirklich all diese Privilegien, all diese wunderbaren Eigenschaften. Die sind wunderbar, keine Frage. Das streitet dir keiner ab. Mensch, da wird kein Tod sein, kein Leid, keine Krankheit. Ist das nicht wunderbar? Ja, Amen. Wenn das aber nur mein Ziel und nicht der Herr selbst, dann bin ich völlig am Ziel vorbei. Und da musste ich mich auch so selbst zum Nachdenken führen. Was ist wirklich meine Freude? Ist das, dass mir die Sünden vergeben sind? Ist das, dass wenn ich sterbe, weiß, dass ich in Ewigkeit im Himmel sein werde? Oder meine Freude ist wirklich allein der Herr? Ich meine, alles andere, natürlich ist es schön, ja, versteht mich nicht falsch. Aber wisst ihr, was ich meine? Dass wir bei all diesen Vorteilen oder bei all diesen wunderschönen Sachen eigentlich sehr schnell den Herrn aus den Augen verlieren können. Sehr interessant, dass jemand kommt und erzählt, das wird wunderschön, aber und lenkt plötzlich auf diese schwierige Situationen auf dem Weg. Und bei uns eigentlich ist es absolut nicht anders. Wir sehen diese Zukunft, diese Perspektive, diese Hoffnung, ein Leben in der Gegenwart Gottes, wo er der Herrscher wird und alles andere beseitigt wird, der Teufel und der Tod kommt ins Feuersee, die sind alle erledigt, ein wunderschönes Leben. Noch ist es aber nicht. Wir sind auf dem Weg. Und der Weg, da sagt Jesus, da kommt Jesus mit seinem Aber. Die Pforte sind schmal, eng. Und der Weg ist schmal, der in das Leben führt. Er sagt in Johannes 16,33, dort heißt es: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Auf dem Weg haben wir Bedrängnis. Wie hier in Deutschland wahrscheinlich weniger, in Afrika, in China, in Indien ist es wohl anders. Dort werden die Christen lebendig verbrannt. Dort werden sie sehr doll misshandelt. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Manche Bilder wollen wir nicht mal vor die Augen führen. Dass der Weg in den Himmel ist ein bisschen anders als die Ankunft dort. Ist das uns bewusst? Und der Punkt ist, wenn wir das hören, wo bleiben dann unsere Augen hängen? Es sind grausame Bilder. Wir müssen uns nicht einander, ich denke, jeder von uns hat schon genug gehört und es ist schrecklich, was manche Geschwister erleben müssen. Schrecklich. Kann man gar nicht nachvollziehen. Ein Priester in der Kirche wurde am Stuhl festgebunden. Ein Bauch wurde aufgeschlitzt und sein Innerer wurde Stück für Stück rausgezogen, bis er starb. Er musste sich von Jesus absagen. Er ist ihm treu geblieben. Es gibt viele grausame Taten. Der Weg ist schmal. Wo schauen wir aber dann hin? Und das ist interessant, wenn wir in dieser Situation, wo sie das geschildert haben, sie schildern, und da sind schon ein bisschen mehr Verse als über die Vorteile, viel mehr Text über Nachteile, und dann kommt so einer namens Kaleb. Und dort heißt es im Vers 30, und Kaleb beschwichtigte das Volk auf Mose hin und sagte zu ihm, nein, wir werden bestimmt hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden uns ihnen gegenüber sicherlich als stark erweisen. Interessant, dass so einer Mann da steht und gegen eine gewaltige Masse mit so einer Sicherheit spricht und sagt, was ihr da berichtet habt, ist nichts. Er sagt, sie werden uns zum Nahrung sein. Wir werden sie verschlingen. Und dann kommen die anderen und die Menschen, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir gehen nicht hinauf. Denn wir sind bestimmt nicht in der Lage, gegen das Volk hinaufzuziehen, weil es viel stärker ist als wir. Und sie brachten die Schrecklichkeit des Landes, das sie erkundet hatten, vor die Israeliten und sagten, das Land, das wir durchzogen, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst. Richtig schrecklich. Alles Mögliches. Wir waren wie Grashüpfer in ihren Augen. Und als die ganze Gemeinschaft dies vernommen hatte, erhob sie die Stimme und das Volk weinte jene ganze Nacht hindurch. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinschaft sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Und das ist interessant. Der erste Punkt, den wir uns angeschaut haben, der Weg und das Land ist bekannt. Auch in unserem Fall ist es nicht anders. Wir wissen ganz genau, wo wir hingehen und genau so wissen wir, wie eigentlich der Weg dahin ist. Und zum Glück, wir sind nicht die Ersten und nicht die Einzigen, die laufen. Viele vor uns schon gegangen sind. Und ihr Weg doch war viel mehr mit Hindernis belagert als unser, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der zweite Punkt auf diesem Weg, da gibt es Mitläufer. Da gibt es Mitläufer. Und da gibt es auf einer Seite solche Mitläufer wie Kaleb, die immer dir zur Seite stehen und wenn du hinkst, wenn du hinfällst, der zu dir sagt, hey, wir schaffen das. Mit dem Herrn schaffen wir alles. Steh auf. Und auf anderer Seite gibt es solche, die, ja, du, alle fallen. Was willst du schon machen mit deinem Fleisch, mit allen Sünden und allen Versuchungen kannst du gar nicht widerstehen. Sieh zu, dass du wenigstens das und das erfüllst, dass du irgendwie, Hauptsache, reinkommst. Schon mal sowas erlebt? Ich habe es erlebt. Es gibt auch Mitläufer, die zwar sich Christen nennen, haben aber ganz andere Interessen. Ihre Beschäftigung, ihr Alltag, ihr Denken ist komplett woanders. Ich hatte einen Freund, als ich zum Glauben kam. Er war derjenige, der mich ja sofort angesprochen hat, sofort Gemeinschaft mit mir aufgebaut hat. Und ich fand das so schön. Er hat quasi mich in die Gemeinde integriert. Er hat sich um mich gekümmert wie um sein Kind. Er ist ein Jünger als ich. Aber wenn es irgendwelche Fragen, der war sofort da. Wenn jemand mich angesprochen hat, stand er sofort mir zur Seite. Wollte mich bewahren von falschen Christen. Und ich mochte sehr gerne mit seinem Vater mich unterhalten, weil sein Vater war sehr gut bewandert in der Bibel und auch im Leben. Er nahm das ernst und setzte es auch im Leben um. Und ich sah das und ich hatte so viele Fragen. Warum das? Warum jenes? Warum steht das hier? Warum steht das hier? Warum ich lese in der Bibel das, aber sehe in der Kirche komplett was anderes? Warum sehe ich das hier Christ sein und irgendwie die Gemeinde lebt doch irgendwie anders? Wie kann ich dagegen widerstehen? Warum falle ich da? Warum ist meine Zunge so? Ich kam immer mit so einer Liste mit Fragen zu ihm. Ne? Wenn ich aber mit Zeit verbrachte mit diesem meinem Freund, ich konnte kaum mit ihm über Gott sprechen. Ich konnte kaum mit ihm über die Bibel sprechen. Irgendwie seine Gedanken waren, über jemanden zu lästern, jemanden zu verurteilen, vielleicht mal überlegen, ein bisschen amüsieren, eventuell irgend so ein Business aufbauen. Zwischendurch war schon da irgendwas so ein bisschen mit der Gemeinde verbunden. Aber ich habe nie gehört, dass er sagte, boah, André, lass mal überlegen, wie können wir Gott in unserem Staat groß machen? Wie können wir uns in die Gemeinde integrieren? Lass uns mal gucken, ob wir irgendwie Geschwister da Hilfe brauchen. Sonst noch was. Nie dergleichen. Bei mir komplett war umgekehrt. Da diese Gespräche waren mir zu mühsam, die lasteten auf mir. Ich wollte eigentlich was anderes. Und ich suchte ständig Geschwister, die eher im Dienst ständig waren. Während er im Jahr dafür gesorgt hat, wie er Geld verdient und mal in Urlaub fährt, war ich innerhalb 3 Wochen in Evangelisation. 2 Wochen im Ausland, 1 Woche Inland. Ich konnte nicht. In einem Jahr besuchte ich Gemeinden von unten bis nach oben in Deutschland. Ich war im Gemeinden, wo 10 Mitglieder waren. Ich war in Gemeinden, wo 1.500 Mitglieder waren. Es gibt immer wieder Mitläufer, die entweder dich ermutigen und stärken, wie Kaleb, oder andere, die dich komplett ablenken vom Bann, oder sogar, wie bei der letzten Predigt Georgi gesagt hat, ich erlebte das persönlich. Ich kam so in die Gemeinde mit so einem Feuer. Leute, jetzt gibt es einen Weg nach oben, Mensch. Christus verherrlichen, Evangelium verkündigen, Geschwistern ermutigen, stärken. Und dann kommen solche ältere Geschwister. Ja, André, alles gut, das hatte ich auch. Es wird sich alles legen, du wirst schon runterkommen. Und ich verstand das nicht. Ich sprach diese Menschen an, wie meinst du runterkommen? Er sagt, ja, diesen ersten Feuer, den hatte ich auch. Ne? Aber dann, es legt sich dann. Und ich sagte, aber das ist doch falsch. Das ist doch falsch, dass du diesen Feuer nicht mehr hast. Wenn du meinst, ich bin nicht mehr so emotional, ich kann das bändigen, ich kann diese Freude vernünftig mitteilen. Wisst ihr, da kommen Evangelisten und sagen, Jesus ist geboren, Jesus ist für dich gestorben, er ist auferstanden. Und es gibt die Leute, die sagen, weißt du, dass Jesus für dich gestorben ist? Er ist aber nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden und er wird wiederkommen. Es gibt sehr wohl solche Leute, die zwar so ausdrücken, keine Emotionen auf dem Gesicht und du denkst, traust du darüber oder freust du dich, ich kann das jetzt irgendwie nicht nachvollziehen. Das ist jetzt erstmal egal, wie ich über Jesus spreche, mit Emotionen, mit meinem Ton. Oder ruhig, vernünftig. sag ich mal. Der Punkt ist, dass tatsächlich man erlebt, dass man auf dem Weg immer solche Mitläufer hat. Es gibt die Leute, die verbreiten Sauerteig in der Gemeinde und wollen sich lieber in der Gemeinde amüsieren. Und in der Regel, das ist die Masse. Sobald jemand kommt und will heilig leben und möchte Gemeinde ermahnen, dass die Gemeinde auf dem falschen Kurs sich befindet oder einzelne Geschwister, tatsächlich in der Gemeinde die Masse, die es nicht will, die einfach ihre Gottesdienste abhalten können möchten, die einfach mal schön sind, wo man Gefühle bekommt, wo man einfach schön Zeit verbringt und dann nach Hause geht. Und dann hat man in Ruhe seinen Alltag wieder. Komm bitte nicht mit Heiligung, weil dann habe ich viel zu viel zu tun. Ich muss das in meinem Leben viel zu viel machen. Ich muss mich von einigen Dingen trennen, weil sie mich eigentlich hindern in meiner Nachfolge. Das ist in Deutschland so, das ist in Kasachstan so, das ist in Russland so, das ist in USA so. In den Ländern, wo die Verfolgung ist, in China beispielsweise, ein Bruder, der im Untergrundgemeinde dort predigte, wurde in der Nacht in eine Gemeinde geführt. Er wurde in einen Mantel verhüllt, mit Kapuze drauf, so dass man ihn niemand erkennt. Und er sagt, ich sah nur die Füße. Und ich sah, wie einer mich führt irgendwo hin, durch den Wald, dann wurde ich zu anderem übergeben, dann wurde ich weitergeführt und irgendwann kommen wir in so ein kleines Gebäude, ich komme rein, da ist nur eine Lampe, keine Stühle, gar nichts, Boden und der Raum ist gefüllt einfach wie eine Fischdose oder Dosenfisch, wie sagt man das so? So gefüllt, von kleinem bis zum großen. Alle sitzen auf dem Boden mit der Bibel in der Hand. Das waren alle Bauer. Sie wollten das Wort Gottes hören. Und er sagt, wir haben die ganze Nacht das Wort gehört. Die ganze Nacht durch das Alte Testament. Und als der Sohn dann aufging, die sagen, Bruder, wir haben noch das Neue Testament nicht durchgenommen. Und er sagt, müsst ihr nicht auf die Felder arbeiten? Und die sagen, wenn wir dadurch das Wort Gottes bekommen, sind wir bereit, unsere Tiere und die Felder dem Herrn überlassen und machen hier durch. Und sie haben das weitergemacht. Heute in Gemeinden, man überlegt, ich kenne eine Gemeinde, da waren immer am Sonntag zwei Predigten, eine Einleitungspredigt und eine Hauptbotschaft. Verstehe ich bis heute nicht. Einleitungspredigt, wozu sie, was soll sie einleiten, dann Hauptbotschaft, irgend so eine Systematik, ich verstehe das nicht. Einleitungsbotschaft war 15 Minuten. Hauptbotschaft war bis 40 Minuten. Irgendwann erfahre ich, sagt mir Bruder, hat mich angerufen und sagt, André, kannst du mir helfen irgendwie, sagt er, ich muss Einleitungsbotschaft halten und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sag's, naja, also 15 Minuten ist natürlich, ne, schon knapp. Aber er sagt, nein, nein, es wurde gekürzt. Die Einleitungsbotschaft ist 5 Minuten. Ich sag, dann bete einfach. Bete lieber die 5 Minuten. Und wie lang ist die Hauptbotschaft? Maximal 30 Minuten. Geschwister sagen, es ist zu lang. Es ist in der ganzen Welt zu beobachten, ihr Lieben. Sauerteig ist gewaltig. Heute nimmt überhand. Die Gemeinden haben kein Interesse am Wort Gottes. Sie wollen einfach ihre Impulse bekommen und gehen. Das Leben mit harter Speise ist zu hart. Es ist zu trocken. Da muss man viel nachdenken. Wollen wir nicht. Gib uns was Oberflächliches und dann ist gut. Dann gibt es aber solche wie Kaleb. Dem Verse 6 und 7 sagt Josua aber der Gemeinschaft der Israeliten, Josua aber der Sohn des Nawe und Kaleb, der Sohn des Jephun, von den Auskundschaftern des Landes, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinschaft der Israeliten, das Land, das wir erkundet haben, ist sehr, sehr schön. Wenn der Herr uns erwählt, wird er uns in dieses Land führen und es uns auch geben. Ein Land, das Milch und Honig strömen lässt. Es gibt solche, die den Blick auf den Herrn richten. Wenn Gott es erwählt hat, was achtet ihr auf solche Sachen? Nein, lass uns nach vorne streben. Der Herr wird es geben. Er hat es doch versprochen. Was ist los? Habt ihr so schnell vergessen, was der Herr getan hat? Vers 9a. So werdet denn dem Herrn nicht abtrünnig. Es gibt solche Geschwister wie Kaleb, die uns auch mal warnen auf dem Wege. Sehr ungern hören manche Geschwister diese Warnungen. Sie wollen lieber hören, wie Gott gnädig ist, wie dir alles vergeben wird, wie Gott alles schlucken wird von deinem Leben, was du da tust. Aber zu warnen, ey, du bist auf dem gefährlichen Weg, so wie du lebst, pass auf, dass du nicht abkommst, hört keiner gerne an. Oder weiter, er sagt, ihr aber braucht die Bevölkerung des Landes nicht zu fürchten, denn sie ist uns eine Speise. Gewichen ist nämlich die Gunst von ihnen, aber der Herr ist unter uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Solche Geschwister, die ermutigen, die brauchen wir. Und deshalb ist es wichtig, ihr Lieben, wichtig darauf zu achten, mit wem läufst du. Es gibt Geschwister, die dich eher runterziehen können. Es gibt Geschwister, die dich eher mit nach oben ziehen können. Ist traurig, aber wahr. Hebräer 10, 24, 25 heißt es, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Einander ermahnen, für gegenseitig da sein, nicht nur einfach zu sagen, moin, du siehst schön aus. Und nicht nur einkaufen, wenn jemand krank ist. Das ist alles gut, wirklich. In manchen Gemeinden hört man zu wenig Komplimente. In manchen Gemeinden hört man wenig Ermutigung. Und das braucht man, diese Ausgewogenheit, überall. Es muss überall alles in Grenzen liegen. Genau so brauchen wir Ermahnung von lieben Geschwistern. Wenn Geschwister mit Liebe zu dir kommen und sagen, mein Freund, du, ich hab's da was gesehen, ich hab's da was gehört, das musst du in Ordnung bringen, das ist nicht okay. Dann musst du doch nicht denken, das ist ein Feind. Er kritisiert mich. Die Bibel ruft uns dazu, dass wir aufeinander Acht geben, damit niemand vom Kurs abkommt. Und das Wichtigste dabei, wir lesen hier im Kapitel 14, ziemlich am Ende, wo das Volk eigentlich schon das gehört hat, bei euch ist das finito, ihr kommt nicht in das Land, versuchen sie doch irgendwie in das Land dann auf eigene Faust zu gehen. Vers 41, und Mose sagte, warum übertretet ihr das Wort des Herrn? Es wird euch nicht leicht sein, steigt nicht hinauf, denn der Herr ist nicht mit euch und ihr werdet vor dem Angesicht eurer Feinde fallen. So ist das auch geschehen, sie mussten fallen und fliehen. Warum? Weil der Herr ist nicht mit ihnen gewesen. Und das ist der wichtigste Begleiter und der Führer auf unserem Wege, Gott selbst. Wenn du den Herrn in deinem Leben mit sich nicht hast, wird es dir nicht gelingen, selbst wenn du Josua und Kaleb an deinen Seiten hast. Wie wichtig ist es zu wissen und immer sich im Bewusstsein sein, der Herr ist bei mir. Kennt ihr noch die Geschichte mit Simson? Das allerletzte Versuch, was er hatte, finde ich grausame Geschichte. In Richter Kapitel 16. Einfach schrecklich, schrecklich das zu erleben, aber Simson musste das erleben. Kapitel 16 und Vers 20. Da sagte Dalila zu ihm: Die Andersstimmige kommen über dich, Samson. Er erwachte aus seinem Schlaf und sagte sich: Ich werde entkommen und werde es machen wie immer und werde mich freischütteln. Aber er wusste selbst nicht, dass der Herr ihn verlassen hatte. Er wusste nicht. Und die Gefahr ist da, ihr Lieben, dass jemand laufen kann und dabei sich nicht mal ahnen, dass der Herr es schon längst von ihm gewichen ist. Weil dein Weg und deine Art und Weise zu laufen widerspricht absolut dem Herrn. Er wird mit dir so nicht laufen. Er geht nicht auf dem breiten Weg und er geht nicht durch die breite Pforte. Der Herr geht auf dem anderen Wege. Und wenn du nicht mit ihm läufst, läufst du ohne ihn. Und es wird dir nicht gelingen. Das ist wichtig. Gott auf dem Wege mit dabei haben oder mit ihm sein. Man muss aufpassen mit den Ausdrücken, nicht, dass man dann Gott eher wie irgendein Gin aus der Flasche ansieht, der alles zurechtbiegt, Hauptsache, dass ich am Ende gut dastehe. Sondern wir müssen begreifen, Gott ist die Quelle von allem, vor allem, was wir sind. Du bist ein Christ, ein Kind Gottes, nur weil Gott so ist, nur weil Gott es dir erlaubt hat, nur weil Gott es so ermöglicht hat. Du bist in eine Gemeinde, nur weil Gott dich da eingesetzt hat. Nicht du bist in die Gemeinde gekommen. Irre dich nicht. Gott fügt der Gemeinde hinzu. Gott ist es. Gott ist das, der dir Geist gibt und dich mit Gaben beschenkt, die du aus seiner Gnade, weil nun mal so ist, weil er dir das geschenkt hat, darfst du tun und sollst du auch. Weil Gott ist die Quelle von allem und deshalb wichtig, auf diesem Laufe unseren Führer zu sehen, dabei zu sein. Unseren Herrn Jesus Christus. Vers 8 heißt es, wenn der Herr uns erwählt, wird er uns in das Land führen. Vers 23 heißt es, die werden gewisslich das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe, sondern nur ihre Kinder, die hier bei mir sind, die alle nicht gut und böse kennen, jeder unerfahrene junge Mensch, denen werde ich das Land geben. Vers 31 heißt es, und die Kinder, von denen ihr sagtet, sie würden zu Beute werden, die werde ich in das Land führen. Gott ist derjenige, der in das Land führt. Nicht du kommst in das Land von allein, nur weil du irgendwelche Prinzipien oder den Weg kennst. Wenn Jesus nicht dein Führer ist, kommst du nicht in das Land. Denn nur wenn du Jesus nachfolgst und nicht irgendwie daneben oder ihm vorausläufst, nur nachfolgst, wird er dich in das Land einführen. Vers 27, wie lange noch diese üble Gemeinschaft, sagt Gott zu Mose, war sie gegen mich murren und das Murren der Israeliten, euretwegen, hab es gehört. Und das ist so wunderbar, Jesus da zu sein, der alles mitkriegt. Dir geht es schlecht. Du bist eventuell allein. Als Grete dahingefallen auf den Boden, gestolpert und sich den Arm gebrochen hat. Jesus war der Erste, der es sah, bevor sie gestolpert ist. Er kriegt alles mit. Er weiß ganz genau, wie es dir geht. Er weiß, wie deine Beziehung mit den Kindern aussieht. Er weiß, wie schwer es dir fällt. Er weiß, wie die Mitarbeiter dich ärgern. Er weiß, wie du dich in deine Gemeinde fühlst. Er weiß, er kriegt alles mit. Und das ist wichtig zu wissen. Denn wenn er der Erste ist, der das weiß, weißt du, zu wem du gehen kannst. Du bist nicht allein. Er kriegt alles mit. Ihm entgeht nichts. Mach dir keine Sorgen, dass jemand da dich unrecht behandelt. Da kommen die Kinder und die sagen, Papa, manche Kinder bringen es mit, was sie nicht dürfen, zur Schule. Ich sage, was ist mit dir? Eigentlich will ich auch. Ich sage, ja. Und stell dir vor, dann kommt ein Direktor und sieht das alles und dann fängt er zu sagen, Kinder, ihr habt alle verbrochen. Ihr habt alle gesündigt, weil ihr das getan habt, was ihr nicht dürft. Ihr bringt die Süßigkeiten in die Schule, obwohl ihr nicht dürft. Und ich sage zu Alena, jetzt stell dir vor, würde er sagen, ihr seid alle schuldig, außer Alena. Alena hat richtig gehandelt. Und Alena grinst dann so, okay, nee, dann bringe ich nicht. Wird aber Direktor kontrollieren? Ich sag, du, das weiß ich nicht. Aber weißt du was? Gott weiß das auf jeden Fall. Gott weiß, ob du gehorsam bist oder nicht. Und er weiß, ob du das Richtige in der Schule getan hast oder nicht. Und Alena sagt, ja Papa, ich will das tun, was Gott gefällt. Mach dir keine Sorgen, dass du eventuell zu Unrecht behandelt wurdest. Mach dir keine Sorgen, dass die anderen es gut haben, weil sie etwas zu Unrecht tun. Irgendwelche Schrauben drehen an Steuererklärung und Geld zurückbekommen und du vielleicht etwas nachzahlen musst. Mach dir keine Sorgen. Jesus weiß alles. Er kriegt alles mit. Er weiß Bescheid. Mach dir keine Sorgen. Du wirst schon deinen Lohn empfangen. Du wirst deinen Lohn empfangen. Oder auch nicht, je nachdem, wie du gearbeitet hast. Vers 18 heißt es, der Herr ist großmütig, barmherzig und wahrhaftig, wenn er wegnimmt die Verfehlungen und Ungerechtigkeiten und Sünden und er wird durch keine Reinigung den Schuldigen für rein erklären, weil er die Sünden der Väter zurückgibt an die Kinder bis in dritte und vierte Glied, Generation. Viele verwirren diese Verse und die sagen, das steht doch ganz klar, dass er auch bei den Kindern das sucht. Schaut mal die Parallele im Kapitel 20, wo er sagt deutlich, an welchen Kindern. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, er hat das nochmal gesagt. Die, die nicht das tun, die mir ungehorsam sind, auch bei den Kindern, sucht er das. Weil oft die Kinder sehen bei den Eltern, wie sie sind. Und oft die Kinder gehen denselben Weg wie die Eltern. Deshalb wird er auch das suchen, auch bei den Kindern bis ins vierte Generation. Aber der Herr ist großmütig und das ist so interessant, dass Mose gerade darauf appelliert und er sagt, Gott, und nun soll deine Kraft erhöht werden, Herr, wie du gesagt hast. Vers 17, er erinnert, als ob Gott es vergessen hat, was er da gesagt hat. Und Mose sagt, du hast doch gesagt, der Herr ist großmütig, barmherzig und wahrhaftig oder gnädig. Und er sagt, Vers 19, erlasse diesem Volk die Sünde gemäß deiner großen Barmherzigkeit. Wie wunderbar das zu wissen, dass Jesus auf meinem Wege, der Führer, der mich nachfolge, großartig, der barmherzig und gnädig ist. Dass ich wissen darf, dass wenn leider aufgrund meiner Schläfrigkeit, aufgrund meiner Dummheit, dass ich mit Feuer gespielt habe, aufgrund meiner Leichtsinnigkeit falle ich, da gibt es jemand, der buddelt und dich aufrichtet. Da gibt es jemand, der mit dir weint, ihm tut es ja letztendlich auch weh, dass du gefallen bist. Er ist aber der wunderbare, großer, gnädiger Gott, der genug Geduld mit dir hat. Wenn du das auch willst, was er will, dass du aufstehst und weitergehst, so will er dich aufrichten. Die Frage ist oft eher, was willst du? Willst du denn besser werden? Willst du denn deine Sünden loswerden? Willst du denn Kampf antreten gegen deine Versuchungen und besiegen? Er will auch und er wird dir dabei helfen. Wir haben in der letzten Bibelstunde auch das angeschaut. Wie können wir eigentlich gegen die Sünde kämpfen und besiegen? Und dafür haben wir alles Nötige. Und das ist das Wunderbar. Genau so müssen wir wissen, Vers 22, denn alle Menschen, die meine Herrlichkeit sehen und die Zeichen, die ich in Ägypten und in dieser Wüste getan habe, und sie haben mich dennoch in dieser Sache zum 10. Mal versucht und nicht auf meine Stimme gehört. Wenn Gott sich 10 Mal erweist, wie allmächtiger, allwissender, allgegenwärtiger, dass du in irgendeine Lage kommst und anfängst zu jammern und zu murren. Warum sind die Gaspreise so teuer? Wie soll ich noch überleben? Wie werde ich denn noch essen? Und wie hast du denn bisher gelebt? Hast du dich selbst ernährt? Hast du dir selbst deine Gesundheit verschaffen, all deine handwerkliche Geschick oder mentale Geschick, mit allem, was du bist und deine Arbeit und das Geld, was du da verdient hast und im Land, wie du gelebt hast und gegessen hast, wie war das dann bis dahin? Gott hat dich auch da genau so ernährt. Und jetzt meinst du, er wird es nicht mehr. Jetzt bist du plötzlich allein und du weißt nicht mehr, wie du weiter leben wirst. Jetzt plötzlich, Gott ist nicht mehr allmächtig. Jetzt kann er keine Wunder mehr tun. Aus dem Volk Ägypten rausgeholt und das ganze Volk einfach diese Armee im Meer ertränkt, ohne dass das Volk Israel irgendeinen Finger bewegen müsste. Er musste gar nichts tun. Er musste bloß nur das tun, was Gott sagt. Und die mussten nicht mal kämpfen. Sie mussten nur zusehen, wie Gott das erledigt. Und hier plötzlich scheitern sie. Hier plötzlich, Gott ist nicht mehr der Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Wie interessant, dass nur Minderheit, 2 Leute sind mutig und erinnern, Gott wird gewiss geben, er ist doch in unserer Mitte, er wird uns in das Land führen. Die Masse fängt ihr zu murren. Und das ist gefährlich. Murren ist gefährlich. 1. Korinther 10, Vers 10 und folgende schreibt Paulus, er greift gerade diese Geschichte auf und er sagt, das ist zu unserer Belehrung, damit wir Gott nicht versuchen. Lehren an diesem Volk, er sagt, guckt mal, die meisten wurden solche, an denen Gott keinen Gefallen hatte und ihre Leiber sind in der Wüste ausgestreckt worden. Hör auf zu murren. Lukas 12, Vers 4 und 5 heißt es, Jesus sagt, ich sage aber euch, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Höhle zu werfen. Ja, ich sag euch, den fürchtet. Und das ist eine ernste Ansage vom Herrn. Habe Angst, Gott zu versuchen. Fürchte, er kann dich fertig machen. Weil Gott hasst es, nachdem er sich so oft in deinem Leben sich erwiesen hat, dass du ihn ins Frage stellst. Kann nicht sein. Und Gott hat gesagt, ich schwöre euch, keiner wird von euch das Land sehen. Außer die Kinder, die ihr gesagt habt, sie werden zu Beute. Sie werden reinkommen, ihr nicht. Gott kann auch mal Strich ziehen. Deshalb spiele nicht mit Feuer, sondern fürchte auch Gott. Und unser Jesus, er ist treu. Und das ist das Wunderbare, diese Treue Gottes wirklich zu ahnen und zu erleben, weiß ich zu gut, wie oft ich Gott verletzt habe, wie oft ich mit Feuer gespielt habe und verbrannt bin. Und ich dachte für mich, gibt es kein Heil mehr übrig. Und dennoch, da kommt jemand und sagt, nein, André, ich bin treu. Johannes 12, 26, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. André, bleib dran. André, bleib dran. Und wenn du bei mir dran bleibst, du wirst dort sein, wo ich bin. Steh auf, diene mir. Und du bekommst Ehre auch von meinem Vater. Matthäus 28, 19, 20. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und viele nehmen gerne diesen letzten Satz, ich bin bei euch alle Zeit. Bei wem ist er alle Zeit? Bei wem? Bei denjenigen, die das tun, was er gesagt hat. Bei den wahren Nachfolgern. Und das ist das Schöne, zu wissen, er ist treu. Er wird bei dir bleiben. Bleibe du doch bei ihm. Du musst nicht abdriften. Du musst nicht auf die anderen schauen. Schau auf deinen Herrn Jesus und folge ihm nach. Und du wirst dort sein, wo er ist. Und wenn du auch meinst, du bist nicht gut genug oder vielleicht du besitzt nicht das Wissen von der Bibel wie anderen Theologen, das macht gar nichts. Nicht das Wissen über die Schrift wird belohnt werden. Du bekommst deinen Lohn für dein Leben, für deine Nachfolge, für deine Treue, indem du treu bist in dem, was du kannst. 1. Thessaloniker Kapitel 5, Verse 23, 24 heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Er wird es tun. Er hat es versprochen. Gott, der unmöglich lügen kann. Er kann nicht lügen. Er hat sich an die Schrift gebunden. Er hat es dir versprochen. Und wenn du so unterwegs mit Jesus bist, dann ist völlig egal, welcher Amalek da, 3 Meter groß, dir gegenüber steht. Und es ist völlig egal, ob der Weg asphaltiert ist oder mit Stacheln belegt ist, das interessiert uns dann alles nicht mehr. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, er wird dich in das Land einführen. Deshalb achte mal darauf, dir ist alles bekannt und das Land und der Weg. Achte mal darauf, welche Mitläufer an deiner Seite sind. Es ist wichtig, dass du Kaleb und Josua an deiner Seite hast. Solche Geschwister ermutigen. Noch wichtiger, darauf zu achten, dass Gott in deiner Mitte ist. Denn ohne Gott kommst du nirgendwo hin. Und sehr wichtig zu sehen, was für einen Führer du hast, wem du nachfolgen kannst. Und wir haben den Besten. Best of the best. Den kann keiner übertreffen. Weil unser Führer ist Gott selbst, der treu ist, der barmherzig ist, der gerecht ist, wahrhaftig, der auch eifert um seine Ehre, seine Macht. Versuch er nicht, murre nicht, tu es nicht, vertraue ihm, Sei gehorsam, verlasse dich auf ihn. So ist er treu und gerecht und bringt dich in das Land. Amen.